Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. So viel Sinn macht es gar nicht, jedes Extremszenario, welches den Aktienmarkt theoretisch treffen könnte, zu besprechen. Heute möchte ich aber genau so ein Extremszenario, so ein Tail Risk unter die Lupe nehmen. Es gibt nämlich, wenn auch wenige, aber einige Analysten, die einen Anleiheschock in diesem Jahr 2026 erwarten, die also damit rechnen, dass die Rendite der amerikanischen Staatsanleihen noch deutlich anziehen könnte im Jahr 2026. Und darauf ist der Markt eindeutig nicht vorbereitet. Es ist nicht mein favorisiertes Szenario, ich möchte mich aber trotzdem gedanklich darauf vorbereiten, zumal die Charttechnik, und man darf alles charttechnisch analysieren, eine eindeutige Sprache spricht. Ich blicke hier auf die Renditen der 30-jährigen Staatsanleihen, aktuell bei 4,9%. Sollten sie per Wochenschlusskurs über 5 bis 5,1% anziehen, und ich denke, wenn das passieren sollte, dann sehr schnell, dann würde hier ein massives Kaufsignal ausgelöst. Und dann wäre ich mir nicht mehr so sicher, dass die Renditen nicht sehr schnell anziehen. Das wäre natürlich eine Art von Kontrollverlust. Und ich betone nochmal gleich im Intro, das ist nicht mein favorisiertes Szenario. Was dann aber passiert, das möchte ich dennoch gerne heute erläutern. Legen wir los. So, keine Sorge, ich werde hier nicht zum neuen Dr. Doom und möchte jetzt nur noch Tail Risks und Untergangsszenarien besprechen. Aber auf das ein oder andere Risiko hin und wieder zu blicken, macht aus meiner Sicht Sinn. Zumal man das Ganze ja auch sofort gedanklich umdrehen kann, wenn man mal die Gründe dahinter ignoriert. Dann könnte man ja formulieren, na bitteschön, für die nächste Krise, da möchte ich mich doch gerne darauf vorbereiten. Denn wie wir wissen, sämtliche Krisen der Vergangenheit waren, nicht immer sofort, aber im Laufe der Zeit, dann immer große Kaufgelegenheiten. Also so kann man es ja auch durchaus betrachten. Und warum ich über Tail Risks, also diese Risiken, die nicht hauptsächlich die sind, die wir erwarten, sondern bei denen man sagen könnte, ja, kann passieren, warum man sich dennoch mehr und mehr damit beschäftigt, hängt auch damit zusammen, dass sich das Gefühl im Laufe der letzten Jahre durchaus verändert hat, hinsichtlich der Prognostizierbarkeit der mittel- und langfristigen Zukunft. Und hier spreche ich über mehrere Monate und Jahre. Das heißt also, beinahe zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt in den letzten Jahren hätte man dich doch jederzeit fragen können, sag mal, hättest du dir das, was jetzt gerade passiert ist, noch vor einem, zwei oder drei Jahren vorstellen können? Und je länger der Zeitraum ist, desto eher müsste man dann fairerweise antworten, nee, ich habe mir vieles vorstellen können, aber dass das, was jetzt gerade passiert, zur Realität wird, okay, das habe ich mir nicht vorstellen können. Ich weiß gar nicht, ob das mit Corona begonnen hat oder auch schon zur Finanzkrise 2008. Da hat man sich auch nicht vorstellen können, dass man sagt, ja, weißt du was, wir nehmen einfach so viel Geld in die Hand, dass sich zwar kein Mensch vorstellen kann, dass wir das irgendwann mal wieder zurückzahlen werden. Zurückzahlen im Sinne eines Bilanzabbaus der Notenbankbilanzen. Aber who cares? Wir machen einfach weiter. Und dementsprechend muss ich gar nicht den Ursprung dieses volatilen Umfeldes hier mit euch besprechen, zumal man vielleicht an dieser Stelle auch mal dran erinnern darf, so schlecht ist es denjenigen, die an der Börse investiert haben in den letzten Jahren, ja nicht gegangen. Wirklich dreckig ist es denen gegangen, die nicht investieren konnten oder die nicht investieren wollten, die also gesagt haben, na, so schlimm wird es schon mit meinem Cash nicht kommen. Da ist es tatsächlich schlimm gekommen. So, und jetzt spreche ich über ein Szenario, welches, ich habe es eben schon im Intro angedeutet, nicht mein favorisiertes Szenario ist. Aber ich möchte mich gedanklich darauf vorbereiten. Und als Teil der Vorbereitung muss man ja eine Einordnung vornehmen, was wird denn passieren, wenn dieser Fall überhaupt eintrifft. Ja, weil Renditen auf, lasst es mich so formulieren. Es kommt natürlich darauf an, wie schnell eine Rendite steigt. Das heißt also, ein sukzessiver Anstieg der Renditen ist nicht so dramatisch wie ein sehr schneller Anstieg. Und es kommt vor allen Dingen auch darauf an, in welchem Umfeld. In diesem Umfeld, in dem wir uns jetzt gerade passieren, in dem klar ist, dass die Neuverschuldung steigt und steigt und steigt und wir brauchen hier 200 Milliarden fürs Militär, vielleicht 250, vielleicht 300 und. In dem Moment macht es natürlich einen enormen Unterschied, ob sich die Renditen wie jetzt aktuell bei 4,8%, 4,9% bewegen oder auf einem Niveau von 6%. Es gibt auch einige, aber ich möchte nicht über die totale Eskalation sprechen, aber klar ist, wenn wir deutlich über 5% ansteigen, dann geht damit ein Kontrollverlust einher. Wobei, während ich das sage, das ist auch nicht ganz richtig, denn es geht nicht ein Kontrollverlust damit einher. Damit das überhaupt passieren kann, muss schon so eine Art Kontrollverlust stattgefunden haben. Und weil das sehr seltene Ereignisse sind, aber Ereignisse mit gravierenden Konsequenzen, macht es Sinn, sich darüber mal den Kopf zu zerbrechen, was dann in meinem Depot los sein wird. Wie können wir aus Sicht der, sagen wir ruhig Pessimisten, überhaupt auf 6% oder höher kommen? Der erste Faktor, den wir dadurch ganz klar nennen müssen, ist natürlich die anhaltend hohe Inflation. Das ist der direkteste Mechanismus. Inflation frisst die reale Rendite einer Anleihe. Wenn ein Investor eine 10-jährige Anleihe kauft und die Inflation über die Laufzeit bei 4 oder 5% liegt, dann verliert er logischerweise real Geld, wenn die Nominalrendite bei 4,5% steht. Der Markt antizipiert das also und fordert dementsprechend höhere Nominalzinsen als Kompensation. Warum sollte er sonst kaufen? In dem aktuellen Umfeld ist das gar keine so abstrakte Überlegung. Der Iran-Krieg hat einen strukturellen Energiepreisschock ausgelöst. Haben wir alle gemerkt. Energiepreise treiben Inflation sowohl direkt über Kraftstoffe, Heizung, Diesel, als auch indirekt über Transport, Produktion und Lebensmittel. Und wenn dieser Schock länger anhält als erwartet, und es gibt Gründe, ich nehme hier mitten in der Halbzeit, wie man auf die Idee kommt, weiß ich auch nicht, aber ich bin jetzt nun mal gerade dabei. Mitten in der Halbzeit am Samstag nehme ich hier diese Podcast-Folge für euch auf. Ihr hört sie am Dienstag. Was bis dahin dann alles passiert ist und nicht passiert ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber es gibt durchaus Gründe anzunehmen, dass dieser Schock noch etwas länger anhalten wird. Und dann werden die Inflationserwartungen natürlich neu verankert beziehungsweise auf einem höheren Niveau verankert. Ziemlich sicher nicht bei 2%, da waren wir nämlich vorher, sondern eher in Richtung 4 oder 5%, je länger es dauert. Und das gilt natürlich nicht nur für Öl, sondern auch für die ganzen, für Düngemittel, für Helium, alles, was wir hier schon besprochen haben, beziehungsweise auf dem YouTube-Kanal. All das sorgt für eine höhere Inflation und das treibt die Anleihenrenditen. Haben wir jetzt auch schon erlebt haben wir das mal auf jeden Fall. Da muss man sich immer vorstellen, das sind natürlich verhältnismäßig kleine Bewegungen gemessen an dem, was wir am Aktienmarkt sehen. Nur ob 4,4% oder ob 4,8%, das spielt am Anleihemarkt eben doch eine große Rolle, insbesondere Signalwirkung. Der Anleihemarkt ist viel größer als der Aktienmarkt. Der zweite Faktor ist die nachlassende ausländische Nachfrage. Der US-Staatsanleihenmarkt hat strukturell immer von einer Konstante profitiert, dem massiven Kaufbedarf ausländischer Gläubiger, insbesondere Japan und China. Ich habe es hier schon besprochen. Beide stehen aber derzeit unter Druck, diese Käufe zu reduzieren oder, so die Skeptiker, das ist nicht mein priorisierter Gedanke, oder sogar umzukehren. Japan hat mit einem eigenen Zinsanstieg zu tun und dem Energieschock. Und das könnte eine Kapitalrepatriierung erzwingen. Und China durch den geopolitischen Decoupling-Trend und zunehmende Dollarskepsis. An der Stelle nochmal der Hinweis. Ich habe am vergangenen Samstag ein Video gemacht mit einem catchy Titel. Crash am 8. oder 9. April. Da geht es um eine Anleiheemission in den USA, die fehlschlagen könnte. Das wäre also am Mittwoch bzw. Donnerstag. Für diejenigen, die den Anleihemarkt nicht so gut kennen oder nicht ganz genau wissen, wie diese Anleiheemissionen so vonstatten gehen, für die sind das gut investierte 20 Minuten, sich das mal anzuhören. Ich nehme insofern das Fazit vorweg, als dass ich diese Crash-Ansage für Hanebüchen halte. Sie kommt auch nicht von mir. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich diese Stressfaktoren dahinter, das sind durchaus reale. Wenn die strukturellen Käufer nachlassen, dann muss das US-Finanzministerium die verbleibende Nachfrage durch höhere Renditen anheizen bzw. anreizen. Das ist ganz normale Angebot, Nachfrage. Das gilt auch selbst in diesem Prozess, in dem die Primary Dealer immer ein Gebot abgeben müssen. Und das Dritte, die Fiskaldominanz. Das US-Haushaltsdefizit läuft strukturell bei 6-7% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist außergewöhnlich hoch für eine, nun muss man sagen, bezogen auf den amerikanischen Kontinent, Friedenswirtschaft in Vollbeschäftigung. Das bedeutet also, dass das Finanzministerium in jedem Quartal enorme Mengen neue Anleihen emittiert. Wir können an dieser Stelle weglassen, dass das natürlich alles gar nichts mehr mit dem Wahlprogramm zu tun hat von Donald Trump und dass das auch überhaupt nicht passt zu dieser Coming-Home-Industry-Mentalität. Müssen, sollen andere gerne im Nachhinein beurteilen. Ist auch nicht meine Aufgabe. Ich bin auch nicht in den USA wahlberechtigt. Aber dass das, was außenpolitisch passiert und das, was hier innenpolitisch passiert, derzeit nicht so ganz gut zusammenpasst, ist wahrscheinlich kein amerikanisches Problem, ist vielleicht auch nur ein vorübergehendes Problem. Es wird aber ein Problem sein. In 2026, schon fast in eine Vergessenheit geraten, müssen auch noch sehr viele Anleihen refinanziert werden aus der Niedrigzinsära der 2010er Jahre. Ja, damals haben die USA, haben wir in Europa leider verpasst, zwischen 0,5 und 2% Geld aufgenommen. Das muss jetzt verlängert werden zu aktuellen Marktpreisen. Das Problem kennt jeder Häuslebesitzer, wenn er sich, wenn er einfach Pech hatte oder sich verspekuliert hatte, wie dem auch sei. Für den ist das Problem natürlich in der Realität noch ein bisschen größer. Diese Kombination, hohes Neudefizit plus teures Rollover, schafft ein strukturelles Angebotsübergewicht am langen Ende der Zinskurve. Und wenn die Nachfrage gleichzeitig nachlässt, dann ist die Richtung eindeutig. Und dann gibt es noch einen seltener diskutierten, aber ebenfalls wichtigen Faktor, die Term Premium, also die Zusatzrendite, die Investoren verlangen, um sich für lange Laufzeiten zu binden. In den Jahren quantitativer Lockerung war diese Prämie faktisch auf null oder negativ komprimiert. Einfach deshalb, weil die Fed als Käufer in letzter Instanz agiert hat. Seit dem Ende von QE normalisiert sich das Ganze. Analysten wie zum Beispiel Bill Dudley von der New York Fed haben argumentiert, dass eine Normalisierung allein die 10-jährigen Renditen um 100 bis 150 Basispunkte über das Niveau heben könnte, das eine reine Leitzinserwartung implizieren würde. Wir haben in einigen Phasen das Gefühl gehabt, dass man das schon sieht, in anderen aber auch nicht. Deswegen muss ich hier einen neutralen Standpunkt annehmen. Aber wenn man diese vier Faktoren miteinander kombiniert, hartnäckige Inflation, nachlassende ausländische Nachfrage, strukturelles Angebotsübergewicht und die normalisierende oder sich normalisierende Laufzeitprämie, dann kann man vielleicht nachvollziehen, warum einige Analysten sagen, die 6% auf 10-jährige Anleihen, das ist etwas, was man nicht vollkommen ausschließen darf. Beziehungsweise, es sind amerikanische Analysten, deswegen sagen die natürlich nicht, das ist etwas, was wir nicht vollkommen ausschließen können, sondern sie sagen, ja, bewegen sich ja schließlich auch in den sozialen Medien, this will happen und die Welt wird untergehen. Also nicht die ganze Welt, sondern der Finanzmarkt wird massiv darunter leiden. Crash, Schock, Rezession, wie auch immer. Die Frage, mit der wir uns ja heute beschäftigen wollten, ist, wenn dann, was passiert, wenn die Rendite schnell in Richtung 6% steigt und sollte sie innerhalb dieses Jahres noch auf 6% steigen, dann wäre das eindeutig nicht in den Aktienkursen drin. Und das wäre schnell. 6% risikofreie Rendite wären dann verfügbar. Und dann ist, so offen muss man das sagen, die Rechtfertigung für viele, viele Aktienbewertungen fundamental erschüttert. Das ist die gleiche Bewertungslogik, die für viele Privatanleger sich nicht im sie erschließt sich im ersten Moment, ist nur für die meisten nicht relevant, weil sie nicht zwischen Anleihen und Aktien hin und her switchen, was für einen langfristigen Anleger im Übrigen meines Erachtens auch richtig ist. Ja, also wenn es nicht um den Zeitpunkt geht, einfach aus Altersgründen, dass man sagt, ich muss jetzt sehr viel defensiver werden, dann braucht es in diesem Umfeld, ist das 60-40-Portfolio ein Rohrkrepierer. Es kann Phasen geben, in denen man dann durchaus Anleihen haben möchte, aber wir kommen zur Bewertungslogik. Das wäre dann eine, wenn man so will, eine vorübergehende Spekulation. Ein sehr langfristiges Portfolio braucht meines Erachtens, Achtung, keine Empfehlung, keine Anleihen. Das wäre nur, wenn man sein Portfolio bewusst defensiver ausrichten möchte. Immer wieder zu wiederholen, diese 60-40-Formel bedeutet einfach zu ignorieren, wie die Börse in den letzten 10, 15 Jahren ausgesehen hat. Einfach so zu tun, als irgendwann ist wieder back to normal. Das erwarte ich nicht. Aber klar ist, Aktien werden bewertet als Barwert zukünftiger Cashflows, diskontiert mit einem Zinssatz, der das Risiko und den risikofreien Zins reflektiert. Wer Lust hat und bei diesem Mechanismus tiefer einsteigen möchte, der schaut bei Damodaran nach. Steigt der risikofreie Zins von 4,5 auf 6%, dann steigt logischerweise der Diskontierungssatz für alle Aktien. Ein höherer Diskontierungssatz bedeutet niedrigerer Barwert. Niedrigerer Barwert bedeutet niedrigere faire Bewertung. Und diese Mathematik funktioniert. Nehmen wir ein Unternehmen, das in 10 Jahren $100 verdient. Bei einem Diskontierungssatz von 4,5% ist das heute $64 in etwa wert. Bei 6% sind es $56. Das klingt nicht nach so viel. Das ist aber allein aufgrund dessen ein Wertrückgang von rund $12 für ein Unternehmen, das sich ja fundamental überhaupt nicht verändert hat. Nur weil die risikofreie Alternative attraktiver geworden ist. Und dieser Mechanismus, der trifft natürlich nicht alle Aktien gleich. Wenn die Renditen auf 6% steigen, dann werden welche Aktien am härtesten getroffen? Die Aktien, die in vielen Depots vieler Anleger liegen. Nämlich Wachstumsaktien mit langen Cashflow-Horizonten. Haben wir im Übrigen 2022 bereits gesehen. Die Fed hat damals die Zinsen von 0 auf 4,5% erhöht und der Nasdaq 100 hat 33% verloren bei einer Wirtschaft, die gar keine Rezession erlebt hat. Es reichte also der Zinsanstieg allein. Und diesmal wäre der Ausgangspunkt bereits erhöhter Zinsen und der prozentuale Anstieg, nein, nicht der prozentuale, sondern der potenzielle Anstieg von 4,5 auf 6% ist absolut betrachtet natürlich kleiner. Aber strukturell ist er bedeutsamer, weil er in einem bereits angespannten Bewertungsumfeld stattfinden würde. Ganz konkret wären also, und hier war ich ja zuletzt skeptisch und bin noch immer skeptisch, dass die überhaupt den Gesamtmarkt outperformen. Ich glaube, sie werden mit dem Gesamtmarkt performen, aber nicht outperformen. Die Magnificent Seven, natürlich eine Tesla mehr als eine Apple aufgrund der Bewertung, aber die kämen unter Druck. Noch mehr unter Druck kämen hochbewertete Technologiewerte. Und nochmal, wer jetzt sagt, ja, aber KI ist völlig real. KI ist völlig real, aber es muss sich fundamental nichts verändern. Steigt der Zins von 4,5 auf 6%, dann wirkt diese Bewertungslogik automatisch. Die Diskontierung wird stärker erfolgen und die Aktien werden massiv unter Druck geraten. Ich weiß, ich benutze das Wort, habe ich das Wort massiv jetzt schon mehrfach benutzt? Ja, weil man das so klar sagen muss. Naja, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Doch, wenn die Rendite auf 6% steigt, dann wird das ziemlich heiß gekocht. Dann gerät der Aktienmarkt meines Erachtens, das gilt natürlich für alle Aussagen hier, locker 20-25% unter Druck. Einfach, weil die Gewinne dann stärker abgezinst werden. Was für Sektoren profitieren theoretisch diejenigen mit kurzen Cashflow-Horizonten und mit einer Preissetzungsmacht? Das heißt also die Unternehmen, bei denen die Preise sehr schnell angepasst werden können. Das sind klassischerweise Energie-, Rohstoffproduzenten und Finanzwerte, insbesondere Banken. Das sind die klassischen Gewinner in einem Hochzinsumfeld. Das heißt, sie profitieren direkt über diese Nettozinsmarge. Je höher der Zins, desto mehr verdienen sie an der Differenz zwischen Einlagen und Kreditzinsen. Und Energieunternehmen profitieren, weil steigende Inflation oft mit steigenden Rohstoffpreisen einhergeht. Und die Cashflows, die fallen ja heute schon an, nicht erst in Zukunft. Was allerdings das Problem ist dabei, diese Aktien werden vermutlich in einer ersten Reaktion dennoch unter Druck geraten. Warum? Wenn der Aktienmarkt gleichzeitig mit den 6% eine Rezession einpreisen muss oder kann, das hängt davon ab, was dann dazu führt. Also von daher, diese Werte können outperformen. Outperformen heißt ja nicht unbedingt, dass sie stark steigen, während der Rest fällt. Es kann auch bedeuten, sie fallen weniger stark. In einem langfristigen Portfolio wird man deshalb seine Anpassung ja nicht... Ich sage hier auch schon seit mehreren Jahren, dass Rohstoffwerte auch in ein langfristiges Portfolio reingehören. Dass es jetzt attraktiver erscheint, nachdem viele von diesen Werten 40% oder 50% gestiegen sind, liegt in der Natur der Sache. Wenn der Zeithorizont lang genug ist, dann sage ich, Rohstoffwerte würde ich in Korrekturen weiterkaufen, weil ich glaube, dass in Zukunft mehr Rohstoffe nachgefragt werden. So einfach ist das. Es gibt also zwei Wege zu den 6%. Einmal den inflationären Wachstumsweg, bei der die Wirtschaft trotz hoher Zinsen läuft, und einen stagflationären Weg, bei dem hohe Zinsen das Wachstum abwürgen. Im ersten Fall sind die Energiewerte und Banken tatsächlich ein defensiver Schutz. Im zweiten Fall, also Stagflation, sind nahezu alle Sektoren betroffen, weil sinkende Unternehmensgewinne mit steigenden Diskontierungssätzen zusammenfallen. Das wäre das schlimmste aller Szenarien für den Aktien, also eine sogenannte Multiple Compression und ein Gewinnrückgang gleichzeitig. Kursrückgänge von 20% bis 30% haben wir lange nicht mehr gesehen, seit 2022. Das heißt aber nicht, dass sie nicht auftreten können. Würden sie, wenn denn dieser Fall einträte? Wenn dann für Gold. Wenn Realzinsen steigen, dann steht Gold unter Druck. Das ist ein Mechanismus, den viele Goldenthusiasten, ich mag Goldenthusiasten, weil die so ein bisschen wie Fußballfans sind, durch dick und dünn, das ist einfach gut. Wir gehen da samstags hin und ich kann es verstehen. Aber dennoch darf man nicht ignorieren, dass Gold in den letzten Jahren so hervorragend sich entwickelt hat. Da freue ich mich ja mit. Gold zahlt keine Zinsen, zahlt keine Dividende. Es gibt auch sonst keinen Coupon oder irgendwelche Gutscheine. Es hat also als Vermögenswert nur dann eine klare Überlegenheit, wenn die Opportunitätskosten des Haltens gering sind. Das heißt also, wenn die risikofreie Alternative wenig abwirft, und damit meinen wir natürlich nach Inflation. Der relevante Indikator für Gold ist und bleibt nicht der Nominalzins, sondern der Realzins, also der Nominalzins abzüglich der Inflationsrate. Wenn die Nominalrendite auf 6% steigt, die Inflation aber gleichzeitig bei 5% liegt, dann ist der Realzins 1%. In diesem Fall bleibt Gold einigermaßen attraktiv. Wenn aber die Nominalzinsen auf 6% steigen und die Inflation darunter liegt, also die Realzinsen deutlich positiver werden, dann ist Gold in der Vergangenheit immer ein schwaches Investment gewesen. 2022 hat die Fed erhöht die Zinsen aggressiv, die Inflation hat sich normalisiert, schneller als erwartet, und Gold hat im Jahresverlauf 3-4% verloren. Das war nicht dramatisch, aber in einem Umfeld, in dem alle von Inflation sprachen, hat man sich vielleicht mehr erwartet. So, jetzt kommt aber der Hoffnungsschimmer. Wenn nämlich, und das wäre in diesem Umfeld vermutlich der Fall, wenn diese 6% Rendite begleitet werden von einem Vertrauensverlust in das Finanzsystem selbst, insbesondere in den USA, und das ist nun mal das bedeutendste Finanzsystem. Also, wenn auch nur eingepreist wird, dass die Zahlungsfähigkeit, dass die Fed-Unabhängigkeit, dass die Integrität des Dollars als Reservewährung nicht mehr gegeben ist, dann ist Gold sehr wahrscheinlich eine Fluchtwährung und Gold würde so oder so deutlich aufwerten. Bitcoin kann ich kurz machen, wenn dann für Bitcoin, weil die Historie noch nicht lang genug ist, um es eindeutig zu sagen. Es funktioniert aber vermutlich ähnlich wie Gold. Entweder Bitcoin wird wie ein risikoreiches Wachstumsasset betrachtet, kann man in diesem Jahr so eigentlich auch nicht sagen, trotz der Schwäche, also gerade da, wo jetzt Bitcoin ist mit dem Softwaresektor zwar massiv unter Druck geraten, aber es hat keine eindeutige Korrelation zum Nasdaq 100. Wenn man Bitcoin als monetäres Absicherungsasset sieht, also analog zu digitalem Gold, dann müsste man davon ausgehen, dass Bitcoin eher aufwertet. Ich habe hier als Bitcoin-Inhaber neigt man ja immer dann zu sagen, ja, wahrscheinlich ist es dann, wahrscheinlich wird es davon profitieren, aber seien wir mal ganz ehrlich, vielleicht macht Bitcoin dann auch einfach gar nichts. So wie in den letzten Wochen einfach gar nichts. Fazit: Staatsanleihenrenditen auf 6% sind nicht meine favorisierte Variante. Wenn das passiert, dann ist etwas, dann geht eine Form der Kontrolle verloren, denn ich habe es hier schon gesagt, da müsste die Fed normalerweise sofort einwirken und die Zinskurve kontrollieren. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Gerade wenn das sehr schnell geht, kann man das trotzdem nicht ausschließen. Und gerade deshalb wäre es so dramatisch. Bei Anleiherenditen von 6% geraten Aktien massiv unter Druck. Und dann wird man sich fragen, habe ich eigentlich auch Defensive in meinem langfristigen Portfolio? Ja oder nein? Und die Frage beantworten könnt natürlich nur ihr. Das war's für heute. Ich danke euch und bitte mal dran denken, hier diesen Podcast zu abonnieren und eine 5 oder 7 oder 9 Sterne Bewertung, wenn das irgendwo geht. 5 ist, glaube ich, Maximum, ne? Ach gut, dann nehme ich die. Also macht's gut. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, euer Lars.